SWR 2 Wissen.
Henriette Bunjes, geboren 1878 in Bremerhaven, Johann ermordet am 17.04.1900,
geboren 1896 in Bremen, ermordet am 22.09.1942 in Hadamar.
Sehr geehrte Damen und Herren, Psychiater haben in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen verachtet, die ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten in ihrem Vertrauen getäuscht und belogen, die Angehörigen hingehalten, Patienten zwangssterilisieren und töten lassen und auch selber getötet. An Patienten wurde nicht zu rechtfertigende Forschung betrieben, Forschung, die Patienten schädigte oder gar tötete.
Der Psychiater Frank Schneider erinnert 2010 in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an die Medizinverbrechen seiner Kollegen. Nach 70 Jahren.
Warum haben wir so lange gebraucht, uns diesen Tatsachen zu stellen und offen mit diesem Teil unserer Geschichte umzugehen?
NS-Euthanasie, die Schuld der Psychiater, von Eva Schindele.
Erna Heuer, geboren 1914 in Bremen, ermordet am 18.12.
Jakob Goldschwer, geboren 1892 in Papenburg, ermordet am 2.10.1944, ebenfalls in Meseritz-Oberwalde.
200.000 Kinder, Frauen und Männer, oft Psychiatriepatienten und Patientinnen, Behinderte, Unangepasste, alte und schwache Menschen. Sie wurden von denen getötet, die sie eigentlich heilen, pflegen und schützen sollten. Das geschah auch in der Nervenheilanstalt in Bremen, deren Geschichte die Kulturwissenschaftlerin Gerda Engelbracht seit Jahrzehnten erforscht. 822 solcher Fälle sind dort dokumentiert.
Das war lebensgefährlich, in einer psychiatrischen Klinik zu sein. Ab 39 kann man sagen. Also ich habe hier auch die Akten ausgewertet und man sieht, gerade bei Patienten, die eben nicht arbeitsfähig waren, die auf den Stationen waren, da wurde ab 1939 das Essen reduziert. Man sieht das teilweise an diesen Gewichtskurven, wie dramatisch das Gewicht zurückgegangen ist. Und die Leute sind verhungert, die sind auch hier in der Nervenklinik verhungert.
Dies gilt für die meisten psychiatrischen Anstalten. In der ersten Phase im Rahmen der sogenannten T4-Aktion wurden die Patienten und Patientinnen mit Bussen in die 6 Tötungsanstalten Grafeneck, Brandenburg, Pirna-Sonnenstein, Hartheim, Österreich, Hadamar und Bernburg-Saale deportiert und umgehend vergast. Später tötete man sie direkt in den Nervenheilanstalten durch Giftspritzen oder fehlende medikamentöse Behandlung. Oder sie starben an Vernachlässigung und Nahrungsentzug. Viele waren an diesem Tötungssystem beteiligt. Pfleger, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte, Ärzte.
Die Rolle von Psychiatern in diesem Prozess ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ohne die wissenschaftlich-ärztliche Elite hätte es diesen Genozid so nicht gegeben.
Dieser Tatsache wollte die psychiatrische Fachgesellschaft lange nicht ins Auge sehen, meint der Bielefelder Historiker Hans-Walter Schmuhl. Es brauchte mehrere Generationswechsel, bis die Psychiatrie sich ihrer Geschichte und der Verantwortung stellte. 2010 wurde Schmuhl von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN, beauftragt, die Rolle der Psychiater an den Zwangssterilisationen und Krankenmorden systematisch zu erforschen. Die Psychiater haben nach dem Krieg jede Schuld von sich gewiesen und beriefen sich auf den Befehlsnotstand. Dieser Mythos wirkte lange.
Es ist eigentlich eine grandiose Umdeutung der eigenen Rolle. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis dann auch durch kritische Impulse von außen man angefangen hat zu schauen. Stimmt das denn eigentlich so?
Es stimmt nicht. 2016 veröffentlichte Schmuhl die Ergebnisse seiner Forschung in einem Buch. Demnach wurden die verantwortlichen Psychiater zu ihrem Handeln keineswegs vom NS-Regime gedrängt oder gar genötigt. Vielmehr bezogen sie sich selbst auf ein Menschenbild, das damals viele Wissenschaftler als rational und sinnvoll ansahen.
Das Dritte Reich ist keineswegs eine Diktatur, die Wissenschaft sehr weitgehend eingeschränkt hätte, sondern im Gegenteil, es ist ein politisches System, das Wissenschaftlern Freiräume eröffnet, Ideen zur praktischen Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entwickeln, die so in anderen Systemen nicht denkbar sind. Man kann das im Bereich der Erbgesundheitspolitik, also der Sterilisierung, vor allem aber im Bereich der Euthanasie dann später sehr deutlich sehen, dass hier enorme Handlungs- und Gestaltungsspielräume für Ärzte und Wissenschaftler gegeben sind.
Euthanasie kommt aus dem Griechischen und bedeutet eigentlich schmerzfreier oder sanfter Tod. Unter dem Eindruck der Katastrophe des Ersten Weltkriegs und der aus den Fugen geratenen sozialen Ordnung bekommt der Begriff zunehmend eine ökonomische Dimension. Soll man kranke und hilfsbedürftige Menschen töten, um das Wohl der anderen, leistungsstarken Menschen zu mehren? Das 1920 erschienene Buch »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« des Psychiaters Alfred Hoche und des Rechtswissenschaftlers Karl Binding war unter Medizinern ein Bestseller.
Die Frage, ob der für diese Kategorie von Ballastexistenzen notwendige Aufwand nach allen Richtungen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen Zeiten des Wohlstands nicht dringend. Jetzt ist es anders geworden und wir müssen uns ernstlich mit ihr beschäftigen.
Wann darf oder soll sogar ein Arzt töten? Binding und Hoche zählten drei Gruppen auf, in denen sie die Euthanasie im Sinne eines Gnadentods für gerechtfertigt hielten und damit auch für straffrei. Diejenigen, die unheilbar krank sind und ihren Sterbenswunsch selbst äußern. Diejenigen, die bewusstlos sind und nur zu einem namenlosen Elend erwachen würden. Das waren vor allem die Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs mit Hirnverletzungen. Und als dritte Gruppe nannten sie
unheilbar Blödsinnige, die das furchtbare Gegenbild echter Menschen bilden und in fast jedem Entsetzen erwecken, der ihnen begegnet.
Es ist ja eine Verpflichtung von uns allen, mit der Vergangenheit so umzugehen, dass wir auch in der Zukunft gut damit leben können und dass wir daraus lernen.
Frank Schneider initiierte als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde die Aufarbeitung der Medizinverbrechen. Zwar gab es seit den späten 1970er Jahren immer wieder Initiativen einzelner sozialpsychiatrisch orientierter Psychiater, aber das Gros der Mediziner wollte die tiefe Verstrickung nicht wahrhaben, so der Aachener Psychiatrieprofessor.
Wir stehen eigentlich heute fassungslos davor, dass es so lange gedauert hat und haben keine Erklärungen dafür. Wir haben, als wir dann 2009, 2010 begonnen haben, auch die früheren Präsidenten natürlich befragt, die gesagt haben, naja, es standen andere Dinge auf der Agenda, Zeitgeist, es könnte auch der Psychiatrie schaden, wenn man das veröffentlicht. Und das war eigentlich immer so ein blinder Fleck in unserer Geschichte.
Ein Ansatz, warum die Medizin sich so schwer damit getan hat, ist sicherlich, dass in dem Euthanasie-Gedanken, der ja kein narzisstischer Gedanke ist, sondern der ein Gedanke aus den 10er und 20er Jahren ist, natürlich ganz tief versteckt der therapeutische Nihilismus drinsteckt.
Michael Wunder arbeitet als Psychologe in der Evangelischen Stiftung Altersdorf in Hamburg und war bis vor kurzem Mitglied im Deutschen Ethikrat.
Wenn ich gar nichts mehr tun kann, wenn also die Krankheit sehr groß ist oder der Behinderungsgrad gravierend ist, ist es dann nicht besser, dieses Leben zu beenden? Dieser Gedanke hat so einen Schein von Humanität, weil die Verhältnisse waren ja so schrecklich in den Anstalten, dass es manchen vielleicht sogar als human erschien, zu töten.
Zunächst einmal gab es ein großes gemeinsames Projekt, das 1933/34 begonnen wurde. Das war das Programm zur Massensterilisierung nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Die praktische Umsetzung der eugenischen Konzepte, die seit dem 19. Jahrhundert herangereift waren.
Die Eugeniker bemühten für ihre Ideologie Darwins Evolutionstheorie. Sie leiteten aus seiner Lehre vom evolutionären Überlebenskampf ein Programm ab, eine restriktive Bevölkerungspolitik. Nur die Leistungsstarken sollen sich vermehren dürfen. Schließlich hatte die fortschreitende Industrialisierung zunehmend Menschen entwurzelt. Sie lebten als Arme, Obdachlose und Kranke an den Rändern der Gesellschaft und würden nun sogar, dank Sozialgesetzgebung, Hygiene und besserer medizinischer Versorgung, staatlich gestützt werden. Hier setzte die Kritik der Eugenik an. Sie hatte auch in anderen europäischen Ländern und in den USA zahlreiche Anhänger. Statt früh zu sterben, zeugten die Schwachen sogar noch selbst Kinder. Dies störe die natürliche Auslese und führe zu sozialen Verwerfungen, an deren Ende der Niedergang eines Volkes stehe. Die Eugenik bildete die Grundlage der Rassenhygiene der Nationalsozialisten.
Deutsche Männer und deutsche Frauen, die Reichsregierung hat ein für die Zukunft unseres Volkes bedeutungsvolles Gesetz beschlossen. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses.
Arthur Gütt, Leiter der Abteilung Volksgesundheit im Reichsinnenministerium im Juli 1933.
Schon seit Jahrzehnten haben Vererbungswissenschaftler Deutschlands und anderer Länder ihre warnende Stimme erhoben und darauf hingewiesen, dass der fortschreitende Verlust wertvoller Erbmasse und die Zunahme der erbkranken Personen eine schwere Entartung aller Kulturvölker zur Folge haben muss.
Das Zwangssterilisationsgesetz lag bereits bei Hitlers Machtergreifung fertig in der Schublade. Gerade Mediziner begrüßten, dass mit Adolf Hitler endlich ein Politiker an die Macht kam, der unerwünschtes Leben wegzüchtet.
So ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses daher eine entschlossene Maßnahme der Regierung, die unseren Volkskörper reinigen und die krankhaften Erbanlagen allmählich ausschalten soll.
Aber wer gehörte in diese Kategorie unwertes Leben? Dazu bedienten sich die Nazis der Genetik, die die Ursache von psychischen und geistigen Erkrankungen in den schlechten Genen sah. Wissenschaftlich begründet wurde sie unter anderem von dem international angesehenen Psychiater Ernst Rüdin. Er leitete ab 1931 die Forschungsanstalt für Psychiatrie in München und hat die statistische Erbprognose entwickelt, die schon damals wissenschaftlich fragwürdig war, aber trotzdem zum medizinischen Standard wurde.
Es war weitgehend Konsens, dass psychische Erkrankungen und auch geistige Behinderungen zu einem hohen Maße erblich bedingt seien und dass sie von Generation zu Generation weitergetragen würden, sodass es aus der Sicht der Psychiater Sinn machte, parallel zu den gegebenen Behandlungsmöglichkeiten eine eugenische Sterilisierung durchzuführen, um die Krankheit in der Generationenfolge zum Verschwinden zu bringen.
Etwa 400.000 Menschen wurden von 1933 bis 1945 zwangssterilisiert. Mehrere Tausend starben an dem Eingriff oder an dessen Folgen.
Zur Umsetzung dieses Gesetzes waren die Psychiater, vor allem die Psychiater in den Heil- und Pflegeanstalten, von ausschlaggebender Bedeutung. Sie spielten eine Schlüsselrolle in diesem Prozess. Und sie haben auch sehr willfährig dem Regime zugearbeitet, weil sie überzeugt waren, dass die eugenisch indizierte Sterilisierung nicht nur für die Gesellschaft, sondern eigentlich auch für die Psychiatrie selber eine gute, sinnvolle und nützliche Maßnahme sei.
Anstaltsärzte, aber auch Hausärzte, Nachbarn oder Lehrer meldeten verdächtige Personen dem Amtsarzt. Über die Sterilisation entschied dann ein Erbgesundheitsgericht, dem ein Berufsrichter und zwei Ärzte, meist Psychiater, angehörten. Opfer waren geistig Behinderte, aber auch psychisch Kranke, junge Mädchen, die als triebhaft galten, und Menschen, die man für asozial hielt. Taubstumme oder blinde Menschen oder mit einem anderen körperlichen Makel behaftet. Ob diese Erkrankungen vererbbar sind oder nicht, spielte bald keine Rolle mehr. Die Zwangssterilisationen bereiteten den Boden für die gezielten Krankenmorde. Sie wurden von Hitler selbst per Erlass angeordnet und vermutlich auf den 1.9.1939, den Tag des Kriegsbeginns, zurückdatiert. Die sogenannte T4-Aktion wurde benannt nach der Berliner Tiergartenstraße 4, wo die Euthanasieaktionen geplant, die Transporte organisiert, das tödliche Gift beschafft und die Trostbriefe mit den fingierten Todesursachen an die Angehörigen geschrieben wurden. Die Aktion lief streng geheim.
Also es gab eine Gruppe von etwa 50 Ärzten, die eng mit der Zentrale der Aktion T4 in Berlin zusammengearbeitet haben. Und ohne diese wissenschaftliche Elite wäre meines Erachtens dieser Massenmord so nicht denkbar gewesen. Sie haben das Programm entworfen, sie haben die Indikationen, die als Kriterien bei der Tötung zur Anwendung kommen sollten, bestimmt. Sie haben das Selektionsverfahren durchgeführt. Und sie haben den Massenmord auch mitgesteuert.
Zu melden sind sämtliche Patienten, die an Schizophrenie, Epilepsie, Paralyse, Schwachsinn, Enzephalitis oder Huntingtonscher Krankheit leiden, sowie kriminelle Geisteskranke und solche, die nicht oder nur mit mechanischer Arbeit beschäftigt werden können.
Für 500 Bögen gab es 100 Mark, bei 3500 Bögen konnte der Gutachter seinen Verdienst um 400 Reichsmark aufbessern. 42 Gutachter und 2 Obergutachter werteten die Meldebögen aus. Ohne jemals einen Patienten persönlich zu Gesicht bekommen zu haben, setzten die Ärzte ihre Kreuze auf die Formulare. Ein Pluszeichen, ein Minuszeichen oder ein Fragezeichen. Die Patienten mit einem Pluszeichen wurden in eine der 6 Tötungsanstalten gebracht und vergast. Nur Ärzte durften den Gashahn in den Duschen aufdrehen. Desinfektion hieß die geheime Aktion T4 im internen Sprachgebrauch. So, als wären die Ermordeten Keime, die das Volk anstecken könnten.
1916 in Esslingen, ermordet am 8.5.
Irma Sperling, geboren 1930 in Hamburg, ermordet im August 1943 in der Kinderfachabteilung am Spiegelgrund in Wien.
Am Ausfüllen der Meldebögen haben sich viele, aber nicht alle Psychiater und Anstaltsleiter beteiligt. Der Direktor der Göttinger Universitätsklinik, Gottfried Ewald zum Beispiel, verweigerte die Mordaktion und blieb trotzdem im Amt. In der Bevölkerung sprach sich die Ermordung der Patienten bald herum. Und nachdem auch die katholische Kirche protestierte, wurden 1941 die zentral gesteuerten Krankenmorde eingestellt. Das Morden ging allerdings dezentral und versteckt weiter. Dabei spielte es kaum mehr eine Rolle, ob der Kranke an einer vererbbaren Krankheit litt. Hauptkriterium für die Selektion war die Arbeitsfähigkeit. Aber auch unangepasste oder alte Menschen waren besonders gefährdet. Die Patienten wurden oft in abgelegene Anstalten im Osten oder Süden Deutschlands gebracht, wie zum Beispiel nach Meseritz-Obrawalde im heutigen Polen. Die meisten haben es nicht überlebt.
Ein Beispiel ist der Jakob Goldschwer in Bremen. Es ist nicht klar, woran er erkrankt war. Also er hatte so eine Art epileptische Anfälle. 1941 ist das erste Mal aufgetreten. Bis dahin hatte er ganz normal gearbeitet, ist dann eingewiesen worden, behandelt worden. Und er ist dann auch wieder entlassen worden, als es ihm besser ging. Und dann ging es ihm irgendwann wieder schlechter. Dann ist er wieder eingewiesen worden. Das war im Frühjahr 43. Und dann wurde ja die Klinik bombardiert. Und dann ist er mit nach Meseritz verlegt worden.
Ein Foto im aktuellen Buch der Kulturwissenschaftlerin Gerda Engelbracht zeigt den 50-jährigen Werkzeugschlosser Jakob Goldschwer. Zusammen mit seiner Frau Franziska sitzt er auf einer Parkbank in der Nervenklinik. Beide lächeln freundlich in die Kamera. Der 6-fache Vater war 1943 mit akuten Angst- und Verwirrtheitszuständen in die Bremer Nervenklinik eingewiesen worden. Er hat verzweifelte Briefe an seine Familie geschrieben. Viele handeln vom Hunger. Der letzte kam im Juli 1944 aus der Anstalt Meseritz-Obrawalde.
Noch einmal. Das Wichtigste ist mir meine Entlassung aus der Anstalt. Und ich bitte, alles zu tun, mich hier herauszubekommen. Lebendig und gesund an Leib und Seele. Herzliche Grüße an euch alle, ihr Lieben. Sendet euch euer unglücklicher J.B. Goldschwer.
Wenn man die Briefe liest, hat man nicht das Gefühl, dass dieser Mensch in Anführungszeichen geisteskrank war. Also er schreibt sehr klar über die Umstände und über die Zustände da in der Klinik und eben über die Sorge, die er hat um seine Familie, die hier im bombenbedrohten Bremen lebt. Aber auch über seine Angst, das nicht zu überleben. Und er versucht alles und auch seine Frau, ihn dort wieder aus dieser Klinik rauszukriegen. Das klappt aber nicht. Und er ist dann Ende 44 dort gestorben.
In seiner Krankenakte steht als Todesursache gehäufte Krampfanfälle. Vermutlich ist dies genauso fingiert wie bei den anderen Euthanasieopfern auch.
Seine Frau hat nach dem Krieg einen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt. Dieser Antrag ist abgelehnt worden, wie alle Anträge, weil die Psychiatriepatienten ja nicht als politisch oder religiös Verfolgte galten. Das heißt, die Angehörigen sind auch nach dem Krieg nochmal wieder stigmatisiert worden. Man hat ihnen nochmal gesagt, also das ist kein Verbrechen gewesen, was da mit euren Angehörigen passiert ist, sondern die sind ja in einer Klinik gewesen und ja, dass sie da gestorben sind, gut, das kann eben passieren.
Die Anträge auf Wiedergutmachung wurden zum Teil von denselben Psychiatern begutachtet, die an den Zwangssterilisationen, Tötungsaktionen und Menschenversuchen der Nazizeit beteiligt waren. Nicht verwunderlich, dass sie die Ansprüche der Opfer und ihrer Angehörigen ablehnten. Obwohl sie in die Eugenik verstrickt waren, wurden sie sogar noch 1961 als Experten im Bundestagsausschuss Wiedergutmachung gehört. Zum Beispiel der Genetiker Hans Nachtsheim, der noch damals im Sinne der Nazi-Ideologie argumentierte, bis in die Wortwahl hinein.
Ich betone hier nochmals, dass das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses kein verbrecherisches Nazi-Gesetz, sondern ein Erbgesundheitsgesetz war. Jedes Kulturvolk kann nicht auf Eugenik verzichten und zu den wichtigsten Maßnahmen zur Verhinderung eines Überhandnehmens der Erbkrankheiten gehört die Unfruchtbarkeitmachung aus eugenischer Indikation.
Geistiger Tod, Ballastexistenzen, lebensunwertes Leben, all diese Worte gehen nur sehr schwer über die Lippen. Sie erschüttern und verstören zutiefst und im Wissen um die aktive Beteiligung von Psychiatern an Gleichschaltung, Zwangssterilisierung und Mord erfüllen sie uns mit Scham, Zorn und großer Trauer.
So der Psychiater Frank Schneider auf der Gedenkveranstaltung 2010.
Im Namen der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde bitte ich Sie, die Opfer und deren Angehörige, um Verzeihung für das Leid und das Unrecht, das Ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der deutschen Psychiatrie und von deutschen Psychiaterinnen und Psychiatern angetan wurde, und für das viel zu lange Schweigen, Verharmlosen und Verdrängen der deutschen Psychiatrie in der Zeit danach.
Zu der Gedenkveranstaltung im Berliner Kongresszentrum wurden auch Angehörige eingeladen. Manche hatten erst in den letzten Jahren von dem qualvollen Tod ihrer Großmutter, Großnichte oder ihres Onkels erfahren und ihre Verwandten wieder in die Familiengeschichte zurückgeholt. Denn nach dem Krieg wurde über die Ermordeten meist geschwiegen. Aus Scham, aus einer Familie mit erblich Belasteten zu stammen. Aus Schuldgefühlen, die Verwandten nicht genug beschützt oder ihren Tod sogar befürwortet zu haben. Die Tabuisierung passt zum Umgang der Gesellschaft mit den Medizinverbrechen.
Es gab nach 1945 keine wirkliche Zäsur. Es gab keine Aufarbeitung dieser Opfer des Nationalsozialismus. Die ganzen Schwestern und Pfleger und Oberärzte und Ärzte, die das alles gemacht haben, die blieben in den Kliniken. Und die Gesellschaft wollte aber dann auch mit der Psychiatrie nichts zu tun haben.
So Michael von Kranach, der 1980 als junger, engagierter Psychiater die Leitung der Nervenklinik im bayerischen Kaufbeuren übernahm und dort noch 35 Jahre nach dem Zusammenbruch Nazi-Deutschlands desolate Zustände vorfand. Im Dritten Reich wurden in dieser Anstalt an die 2000 Frauen, Männer und Kinder mit Giftspritzen oder durch Hungerkost umgebracht. Der Leiter der Anstalt war der Psychiater Valentin Faltelhauser.
Faltelhauser, den die Amerikaner noch wegen Mordes anklagen wollten, wurde dann von der deutschen Justiz schließlich wegen Beihilfe zum Totschlag in minderen Fällen zu 3 Jahren Haft verurteilt, aber er wurde wegen seines Alters für haftunfähig erklärt und sogar die Pension wurde ihm wieder auf dem Gnadenweg vom Innenminister zugewiesen.
Nur wenige Täter werden nach dem Krieg bestraft. Hitlers Begleitarzt und Euthanasiebeauftragter Karl Brandt wird im Nürnberger Ärzteprozess zum Tode verurteilt. Der Anstaltsleiter der Tötungsanstalt Pirna Sonnenstein, Paul Nitsche, wird in Dresden hingerichtet. Kaum ein Arzt muss ins Gefängnis. Den meisten gelingt nach dem Krieg schnell der Wiedereinstieg. Ihre Sicht auf den Menschen prägt bis in die späten 60er Jahre die Psychiatrie in Deutschland und verhindert lange eine längst fällige Psychiatriereform. Der Bielefelder Historiker Hans-Walter Schmuhl.
Vor allem gibt es die große Gruppe der Schüler derer, die im Dritten Reich in die Verbrechen involviert waren. Und diese Gruppe einigte sich nach 1945 relativ schnell auf eine Interpretation des Geschehens, die dann über Jahrzehnte hinweg für die Scientific Community leitend gewesen ist.
Etliche machen sogar noch weiter Karriere, wie der T4-Gutachter Werner Villinger, der Ordinarius und Rektor der Universität Marburg wird und Präsident der Psychiatrischen Fachgesellschaft.
Es wird konzidiert, dass es einzelne schwarze Schafe gegeben habe, die aus welchen Gründen auch immer Karrierismus, Ehrgeiz, Opportunismus, ideologische Verblendung mitgemacht haben, dass die große Masse der Ärzte und Wissenschaftler aber eigentlich nur unter Zwang gehandelt hätten.
Psychiater wie der junge Alexander Mitscherlich, der den Nürnberger Ärzteprozess dokumentiert hat, oder Gerhard Schmidt, der die katastrophalen Zustände in der Nervenheilanstalt Haar bei München bereits Ende 1945 öffentlich machte, wurden von ihren Kollegen als Nestbeschmutzer bezeichnet und isoliert. Und die wenigen Betroffenen, die überlebt hatten, wurden auch im Nachkriegsdeutschland weiter stigmatisiert.
Es gab sogar Aussagen von Patienten, aber die sind überhaupt nicht berücksichtigt worden. Da hat man gesagt, naja, diesen Psychiatriepatient, der ist ja geisteskrank, dem kann man nicht glauben.
Einer der wenigen, die die Zeit in Meseritz-Obrawalde überlebte, war der Lehrer Martin Nagel. Der Vater dreier Kinder war wegen Querulantentums aus dem Schuldienst entlassen und in die Nervenheilanstalt eingeliefert worden, weil er einen kritischen Brief an Hitler geschrieben hatte. Er sagte nach dem Krieg gegen den ehemaligen Direktor der Bremer Nervenheilanstalt, den Psychiater Walter Kaldewey, aus, der seine Verlegung in die Anstalt veranlasst hatte.
Wer in Obrawalde von den Pflegern oder Ärzten als unbrauchbar zur Arbeit, als nicht mehr besserungsfähig oder willig, als sicher, als in Erbmasse unerwünscht in der Volksgemeinschaft bezeichnet wurde, wer Fluchtversuche unternahm, der wurde getötet. Und wer von diesen Patienten noch halbwegs auf den Füßen stehen konnte, wurde, bevor er ins Haus 18 kam, erst ins Badezimmer geführt und musste sich selbst die Füße waschen. Auf den Nagel des rechten großen Zehen kam beim Begräbnis dann eine Nummer.
Der Psychiater Kaldewey wurde voll rehabilitiert und ließ sich 1949 in Bremen als Arzt nieder. Martin Nagel dagegen wurde weiter als minderwertig und querulantisch abgewertet. Er sah keinen Pfennig Entschädigung wie die allermeisten Opfer, die die Euthanasie überlebt hatten oder zwangssterilisiert wurden.
Mediziner brauchen Kontrolle, Juristen brauchen Kontrolle. Ich glaube, wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs über Macht und über Machtausübung. Und wir haben sicherlich auch in der Forschung noch viel zu lernen, was damals alles passiert ist.